Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stahlkonzerns ThyssenKrupp haben in Duisburg für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat werfen der Unternehmensspitze vor, sie bei wichtigen Entscheidungen zu übergehen. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass ein tschechischer Investor bei ThyssenKrupp einsteigt. Schon zuvor hatte der Konzern angekündigt, in Duisburg Stellen abzubauen. Betriebsbedingte Kündigungen sollen aber vermieden werden.
Sie wollen ein Zeichen setzen. Mehrere tausend ThyssenKrupp-Stahlarbeiterinnen und Arbeiter haben sich vor der Unternehmenszentrale versammelt. Die Botschaft, sie wollen mitreden, wenn es um die Zukunft bei ThyssenKrupp geht. Viele haben Angst, ob ihre Jobs noch sicher sind.
Das, was jetzt gerade läuft, das geht absolut überhaupt nicht. Hinhaltetaktik ohne Ende, alles nur salamimäßig aufgetacht. Immer nur ein Ding nach dem anderen, nie die Wahrheit zu sagen. Da geht es seit Jahren so.
Wir möchten Antworten. Und wir möchten nicht aus den Medien erfahren oder an den Börsenkursen sehen, dass hier irgendwas passiert ist.
Vor allem der neue Investor sorgt für Unfrieden. Der tschechische Milliardär Daniel Křetínský. Er soll bis zu 50% der ThyssenKrupp Stahlsparte übernehmen. Was er genau vorhat, ist unbekannt. Zwei Wochen zuvor hatte ThyssenKrupp erklärt, ein Fünftel weniger Stahl produzieren zu wollen, mit weniger Arbeitskräften. Die Gewerkschaften fühlen sich hintergangen.
Nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung hat man das der Stahlbelegschaft mitgeteilt. Das ist respektlos. Und eine Provokation gegenüber den Stahlbelegschaften.
Unterstützung für die Gewerkschaften kommt aus der Politik. Erst vor 9 Monaten hatten der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen 2 Milliarden Euro für klimafreundliche Investitionen freigegeben.
Jetzt sind aber Diskussionen aufgetreten hier über Personalabbau, über fehlende Standortperspektiven. Und deshalb haben wir klare Erwartungen auch an den Vorstand.
Bund und Land wollen Garantien sehen, dass ihr Geld auch wirklich Arbeitsplätze in Deutschland sichert. Bisher war die Politik davon ausgegangen, dass die staatlichen Milliarden für ThyssenKrupp eine Erfolgsgeschichte werden. Für die deutsche Großindustrie, für ThyssenKrupp und für das Land. Daran haben die Entscheidungen der vergangenen Wochen bei ThyssenKrupp aber große Zweifel gesät.
Im Kampf gegen die Erderwärmung wollen die G7 bis 2035 aus der Kohleverstromung aussteigen. Das haben die zuständigen Minister der 7 führenden westlichen Industrienationen bei einem Treffen beschlossen. Deutschland hatte das Ausstiegsdatum gesetzlich auf 2038 festgelegt. Der G7-Beschluss muss dennoch nicht zwangsläufig zu einer Änderung führen, denn in Ländern, in denen insgesamt strenge Klimaschutzziele gelten, sollen Kohlekraftwerke auch länger laufen dürfen.
Eine Entscheidung von großer Tragweite. Bis 2035 wollen die 7 wichtigsten Industrieländer aus der Kohleverstromung aussteigen. Die G7-Länder waren im Jahr 2022 für 21% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Die Aktionen sind alle darauf ausgerichtet, die Emissionen zu reduzieren oder auf Null zu bringen. Hinter verschlossenen Türen war lange gerungen worden, denn die G7 nutzen bislang unterschiedlich intensiv Kohlekraftwerke. In Italien spielen sie beispielsweise eine untergeordnete Rolle. Hier kommen 4,7% des Stroms aus Kohlekraftwerken, anders in den USA, Japan oder in Deutschland. Hierzulande wurden im vergangenen Jahr 26% des Stroms aus der Verbrennung von Kohle gewonnen. Politisch ist das Ende der Kohle besiegelt. In Nordrhein-Westfalen ist 2030 Schluss, in Deutschland insgesamt 2038. Mit diesem Datum planen die Kohlereviere in Ostdeutschland bislang. Jetzt dort den Ausstieg aufgrund der G7-Entscheidung vorzuziehen, hält der deutsche Wirtschaftsminister Habeck jedoch für unnötig. Seine Sicht: Die zunehmende Verteuerung der CO2-Zertifikate werde ohnehin dafür sorgen, dass sich die Braunkohleverstromung schon im Jahr 2030 nicht mehr lohnt und gestoppt wird.
Für Europa und Deutschland heißt es faktisch nichts, denn der Emissionshandel, also der CO2-Preis-Zertifikatehandel, ist so aufgestellt worden, dass wir diese Klimaneutralität erreichen werden.
Umweltverbände kritisierten das heute von den G7-Ländern vereinbarte Ausstiegsdatum als zu spät.
Besonders betroffen vom Kohleausstieg ist die Lausitz im Osten Deutschlands. Hier hängen rund 24.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt von der Kohle ab. Bislang gehen alle Planungen in der Region vom Ausstiegsjahr 2038 aus. Bei einem Besuch der Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen in der Lausitz wurde der G7-Beschluss deshalb scharf kritisiert.
Dieser Raupendrehkran ist bereits ein Fall fürs Museum. Sein Schicksal könnte auch anderen Tagebaumaschinen drohen, und zwar früher als geplant. Die Aussicht, dass der Kohleausstieg nach dem G7-Beschluss vorgezogen werden könnte, stößt in den Kohleländern Brandenburg und Sachsen auf massive Kritik.
Wir haben gemeinsam verhandelt, den Braunkohleausstieg bis 2038. Auch deswegen, weil die Interessen der Region uns wichtig waren und der Beschäftigten. Und wir sind beide miteinander nicht nur verwundert, sondern verärgert.
Hier geht es um Menschen, die einfach wissen wollen, wie es mit ihren Perspektiven in der Region weitergeht, wie es mit ihrem Arbeitsplatz weitergeht. Und dann ist das ganze Verhalten, kurz eingeschätzt, hier mindestens grob fahrlässig.
Zwei der insgesamt drei deutschen Braunkohlereviere liegen im Osten. Längst läuft der Transformationsprozess. Mit knapp 25 Milliarden Euro werden die Reviere hier vom Bund unterstützt. Auch die beiden größten Bergbau- und Energieunternehmen in der Region, LEAG und MIBRAG, profitieren von den Kohleausstiegsmilliarden und bewerten die Vereinbarung von Turin unterschiedlich. Die LEAG verweist auf den geltenden Zeitrahmen. Die Einigung der Klima-, Energie- und Umweltminister der G7 auf einen Kohleausstieg bis 2035 liegt derzeit noch nicht als Beschluss vor. Eine Bewertung ist daher aktuell noch nicht möglich. Für LEAG gilt unabhängig davon das im Gesetz und öffentlich-rechtlichen Vertrag festgeschriebene Jahr 2038 für den Kohleausstieg in Deutschland. Die MIBRAG teilt mit, für sie ändere sich nichts. Die Laufzeit der von ihr belieferten Kraftwerke ende früher, nämlich spätestens 2035.
Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen den Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta eingeleitet. Dabei geht es um den Vorwurf, der Konzern missachte europäische Regelungen zu politischer Werbung. Meta gehe nicht oder nicht schnell genug gegen falsche und irreführende Informationen auf beiden Plattformen vor. Auch sei oft unklar, wer politische Werbekampagnen in Auftrag gegeben habe, so die Kommission.
Für viele Millionen Menschen sind die sozialen Medien eine wichtige Informationsquelle. Mehr als 250 Millionen aktive Nutzer hat Meta in Europa, so die EU-Kommission. Doch längst nicht alles, was gepostet und geteilt wird, ist auch korrekt. Fake News und gezielte Desinformationskampagnen sind weit verbreitet. Das sieht Brüssel mit Sorge.
In diesem Fall geht es unter anderem um eine Manipulationskampagne namens Doppelgänger, die sich gefälschter Medienwebseiten und Accounts bedient, die dann aussehen wie zum Beispiel Accounts vom Spiegel oder so und die dann gefälschte Nachrichten verbreiten.
Um gegen so etwas vorzugehen, hat die EU-Kommission heute ein Verfahren gegen Meta eingeleitet, den Mutterkonzern von Facebook und Instagram. Die Kommission habe deutliche Hinweise, dass irreführende und falsche Inhalte nicht oder nicht schnell genug gelöscht würden. Außerdem würde es den Nutzern immer schwerer gemacht, sich zu beschweren. Wenn wir einen Verstoß gegen die Vorschriften vermuten, handeln wir. Dies gilt jederzeit, insbesondere in Zeiten demokratischer Wahlen. Große digitale Plattformen müssen ihrer Verpflichtung nachkommen, ausreichende Ressourcen dafür einzusetzen. Es wird befürchtet, dass etwa russische Trollfabriken die sozialen Medien fluten, um die anstehende Europawahl zu beeinflussen.
Eine Wahl kann auf vielen Wegen manipuliert werden. Es wird jetzt der Versuch sein, gerade bei Facebook und Instagram dagegen vorzugehen. Wie wirksam das ist, wird sich zeigen müssen.
Meta teilte in einer Stellungnahme mit, die Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission fortzusetzen.
Abgefangene Daten aus einem ausländischen Messenger-Dienst dürfen von deutschen Ermittlern auch ohne richterliche Anordnung abgefragt werden. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Konkret ging es um Chats von Drogen- und Waffenhändlern innerhalb der Plattform EncroChat. Deren Verschlüsselung hatten Ermittler in Frankreich und den Niederlanden vor 4 Jahren geknackt. Als eine deutsche Staatsanwaltschaft diese Daten abfragte, tauchten Zweifel auf, ob das zulässig ist. Dies hat der EuGH nun bejaht. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat entschieden, dass Deutschland Israel weiterhin Rüstungsgüter liefern darf. Die UN-Richter wiesen einen Eilantrag zurück, mit dem das mittelamerikanische Land Nicaragua Deutschlands Rüstungsexporte sofort stoppen lassen wollte. Die Lieferungen hatten im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Nicaragua sieht darin eine Beihilfe zu einem Völkermord im Gazastreifen und klagte. Deutschland hatte gefordert, auch die eigentliche Klage zurückzuweisen. Dem kam das Oberste Gericht der Vereinten Nationen aber nicht nach. Die Bundesregierung will gegen sogenannte Scheinvaterschaften vorgehen. Dabei erkennen deutsche Staatsbürger oft gegen Geld ein ausländisches Kind an. Kind und Mutter haben dann ein Aufenthaltsrecht und Anspruch auf Sozialleistungen. Im gemeinsamen Gesetzentwurf von Justiz und Innenministerium ist nun ein verschärftes Prüfverfahren vorgesehen. Danach können die Ausländerbehörden schon bei einem möglichen Missbrauch die Anerkennung des Kindes ablehnen.
Ein Extremfall. Auf Internetvideos prahlt dieser Mann mit seinem Reichtum und nennt sich Mr. Cash Money. Ein deutscher Staatsangehöriger, ursprünglich aus Nigeria. 24 Kinder hat er als Vater anerkannt. Damit haben auch die Mütter und weitere Verwandte ein dauerhaftes Bleiberecht und Sozialleistungen erhalten. Insgesamt 94 Personen, wie das RBB-Magazin Kontraste im Februar berichtete.
Was den Menschen zusteht an Bürgergeld, an Energiekosten, an Kindergeld, an Kindergeldzuschlägen, kann man durchaus sagen, dass allein dieser Mann Kosten für die Sozialkassen von deutlich mehr als 1,5 Millionen Euro im Jahr verursacht.
Im Zeitraum von 2018 bis 2021 sind knapp 1.800 Verdachtsfälle solcher Scheinvaterschaften angezeigt worden. Mit diesem Gesetzesentwurf wollen das Bundesjustiz- und Bundesinnenministerium das Anerkennungsverfahren nun ändern. Eine Vaterschaft soll in Verdachtsfällen demnach nur noch mit Zustimmung der Ausländerbehörde möglich werden.
Weil ja die Ausländerbehörden verbindlich in den Prozess mit einbezogen werden müssen. Und bei den Ausländerbehörden gibt es im Regelfall das bessere Know-how als bei den beurkundenden Stellen.
Es geht ja erstmal darum, dass wir die gesetzlichen Möglichkeiten schaffen müssen, dass die Standesämter dort anders nachfragen können, dass wir verhindern, dass über Scheinvaterschaften Sozialleistungen erschlichen werden können.
Der Gesetzesentwurf befindet sich noch in einem frühen Stadium. Bis zum Sommer will die Ampelkoalition eine abgestimmte Fassung vorlegen.
Die Zahl der Arbeitslosen ist im April nur geringfügig zurückgegangen, offenbar wegen der schwachen Wirtschaft. Wie die Nürnberger Bundesagentur mitteilte, waren insgesamt 2.750.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 20.000 weniger als im März, aber 164.000 mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Quote liegt unverändert bei 6%. Ein Problem auf dem Arbeitsmarkt ist weiterhin der Fachkräftemangel. Um diesen einzudämmen, werden Unternehmen immer wieder aufgefordert, verstärkt auf Frauen nach der Elternzeit zu setzen. Eine Jobplattform für Mütter bringt gezielt Firmen und Frauen zusammen. Dabei geht es vor allem darum, Hürden beim Wiedereinstieg in den Job abzubauen und familienfreundliche Arbeitsbedingungen anzubieten.
Seit einem halben Jahr arbeitet Elisabeth Meyer-Simon bei der Unternehmensberatung IFSM im Westerwald. Sie hat zwei Kinder, pflegt zusätzlich ihre Mutter. Die Rückkehr in einen festen Job, eine Herausforderung. Nicht immer fühlte sie sich willkommen.
Ein Gefühl subtiler Abwertung, die zwar so natürlich nicht offen geäußert wurde, aber doch so, irgendwie, das ist halt so zweite Ware. Mütter ist so quasi zweite Ware am Arbeitsmarkt, ist nicht so wirklich gerne gesehen. Da habe ich viele ungute Erfahrungen auch gemacht in der Vergangenheit.
Hier war das anders. Das Unternehmen stellt schon seit seiner Gründung bevorzugt Frauen mit Kindern ein, hatte die Stellenanzeige im Portal Jobs for Moms, also Jobs für Mütter, gepostet. Hannah Jones und Anke Hollatz sind die Gründerinnen, beide Mütter mit entsprechenden Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt. Ihr Ziel, strukturelle Hürden überwinden.
Die meisten Frauen arbeiten ab dem ersten Kind unterhalb ihres Kompetenzniveaus. Und das ist einfach total schade, denn sie fehlen als Expertinnen und bringen nach einer Elternzeit ja nochmal neue Kompetenzen auch mit ins Unternehmen.
Diese Vorteile werden hier im Unternehmen gesehen und genutzt.
Früher hat man Work-Life-Balance dazu gesagt. Wir sagen im Grunde genommen nur Life-Balance.
Und es geht darum, das eigentlich miteinander zu verbinden. Und wenn Arbeitgeber das verstanden haben, haben sie ein viel größeres Potenzial, auch neue Fachkräfte zu gewinnen.
Fachkräftemangel ist in diesem Unternehmen kein Thema. Ein Beispiel, das Schule machen könnte.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 1. Mai.
Das Hoch über Osteuropa sorgt morgen für meist sonniges Wetter. Sahara-Staub trübt vor allem noch im Westen den Sonnenschein etwas. Oft ist es in der Nacht sternklar oder locker bewölkt im äußersten Westen, vielleicht einzelne Schauer und Gewitter. Morgen am Tag 10 bis 14 Sonnenstunden, im Laufe des Nachmittags im Westen und Südwesten einzelne Schauer und Gewitter, die kräftig ausfallen können. Sie sind aber die Ausnahme. In der Nacht 15 bis 6 Grad, am Tag 18 Grad an der Ostsee, im Westen bis 29 Grad im Schatten. Freundliches Wetter am Donnerstag im Norden und Nordosten, sonst von Südwesten teilweise kräftige Gewitter. Die entladen sich am Freitag noch im Nordosten, sonst viele Wolken, etwas Sonne, hier und da regnet es. Am Samstag wechselhaftes Wetter.
Und um 22.15 Uhr fragen die Tagesthemen mit Jesse Wellmer, warum das Image der EU bei vielen Deutschen nicht besser ist, obwohl die EU-Osterweiterung vor genau 20 Jahren eine Erfolgsgeschichte ist. Und es geht ums Rasenmähen und warum man es im Mai lassen sollte. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.